Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ich grüße euch. Kommt die Supermediathek mit Verlagsinhalten? ARD-Vorsitzender Willem hat da eine Idee.
Rettet Instagram Facebook, wie das nette Netzwerk in die Medienstrategie von Facebook passt.
Stürzt Twitter-Präsident Trump über ein Buch? Wie Enthüllungsjournalismus auch die US-Journalisten bewegt.
Neue Jobs, neue Nominierte, neues Glück, zahlreiche Personalien zum Start ins Jahr 2018.
All das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm. Er hat zu Jahresbeginn den ARD-Vorsitz übernommen und heute seine erste öffentliche Pressekonferenz gegeben. Dort sprach er zunächst über die Gespräche zwischen Verlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern und dann von einer Zukunftsidee für Europa. Er zeichnet die Idee von einem europäischen Über-Netflix mit Inhalten von öffentlich-rechtlichen Sendern und eben von Verlagen, egal ob Video oder Text.
Da war wirklich der gute Wille auf beiden Seiten immer vorhanden. Also wir haben nie gedacht, das Beste wäre, aufeinander jetzt einfach loszugehen. Aber es ist ein mühsames Ringen darum, wie wir bei der Wahrung unserer Zukunft im Netz, die wir alle ja brauchen, da vorankommen. Eine Zukunftsidee, die heute natürlich nie und nimmer schon belastbar ist, aber die vielleicht als eine Schneise für mögliche Gestaltungen gilt, ist in der Tat auch die Frage, ob wir nicht zu einer gemeinsamen Plattform auch kommen könnten für die Inhalte der unterschiedlichsten Qualitätsanbieter, weil wir im Moment ganz stark auch dem unterliegen, was sozusagen von den US-Giganten Facebook, Google und so weiter kommt. Sie lesen es selber, jede Änderung des Algorithmus, die ja nie besprochen wird, nie vorangekündigt wird, nie transparent gemacht wird, führt dazu, dass man sofort im Wettbewerb entsprechende Folgen dann zu tragen hat. Und es wäre sozusagen ein ganz großer Wurf, den Europa leisten könnte, zu dem wir als Teilnehmer natürlich nur einen ganz kleinen Beitrag leisten könnten. Aber ich glaube, es wäre lohnend, auch darüber mal vertieft die Diskussion in Europa zu führen, wenn es darum geht, welche Zukunftsideen hätte denn dieses Europa, da wäre in der digitalen Welt aus meiner Sicht wirklich was Lohnendes zu sondieren und zu eruieren.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Mal abgesehen davon, dass es Blogs gibt, wo auch schon Algorithmusänderungen erklärt werden. Mein erster Impuls, wie wohltuend, lieber konkrete Ideen debattieren lassen, als Debatten mit Staatsfunknebelkerzen stören. Mein zweiter Gedanke, Angst. Auch wenn eine europäische Plattform natürlich verlockend klingt, der Weg dorthin ist, sagen wir mal, nicht einfach. Gibt es eine Variante, in der es unter den hiesigen Medien nur Gewinner gibt, in der dann auch die Nutzer etwas davon haben? Liebe Medienlenker, nehmt die Idee doch einmal an, verfallt nicht in typische Diskussionsmuster, verteidigt keine Pfründe, sondern die echten Bedürfnisse eurer Zuschauer, Zuhörer, Leser, denn auf die seid ihr am Ende angewiesen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Silicon Valley Magazin.
Wenn die Nutzerzahlen weiter so wachsen, dann wird es im Mai ein weiteres soziales Netzwerk schaffen, die 1 Milliarde Nutzergrenze zu knacken. Und das ist eine Größenordnung, da haben wir bisher nur Facebook und YouTube.
Bald auch ganz oben Instagram. Das Netzwerk erlebt gerade einen ziemlichen Boom, fast schon heimlich, wenn man das so sagen kann. Mhm. Oder hast du, Herr Pähler, schon mal von Hasskommentaren oder Fake News dort gehört?
Lass mich kurz überlegen. Warte noch. Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht. Irgendwie ist das keine Debatte, die man da führt, oder?
Das sind halt Themen, die finden eher bei YouTube oder Facebook oder Twitter statt, ne? Aber Instagram ist irgendwie das nette Netzwerk. Und ganz ähnlich wie Facebook, zu dem Instagram ja auch gehört, ein bisschen verschlossen. Dennis Horn ist jetzt für die ARD es gelungen, einen der Gründer von Instagram im Silicon Valley zu treffen.
Mike Krieger heißt der Mann. Und Dennis, was ist das für ein Typ?
Auch ein Entspannter, also der hat keine Allüren, der würde, wenn ich den auf der Straße sehen würde, also der würde komplett als Informatikstudent durchgehen, dem würde keiner erkennen, dass er da irgendwie Millionär ist, 1,80 groß, 31 Jahre alt. Wir standen dann nach diesem Interview uns so gegenüber, haben uns angeguckt und mussten lachen, weil er hat genau dieselben Klamotten angehabt wie ich. Das waren braune Sneaker, blaue Jeans, hellblaues Hemd. Der hatte Zeit, ist mit uns noch locker vors Gebäude, ein paar Fotos machen und Instagram selbst, die
Deutschlandfunk Nova.
befindet sich auf dem eine Stunde Campus in Menlo Park mit in der Medien. Nähe von
jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr drin ist auf deutschlandfunknova.de.
An den Wänden hängen so übergroße Postings von Instagram-Nutzern. Niemand ist älter als 35. Also wie so aus dem Silicon Valley Bilderbuch.
Aber ist es nicht auch Druck zu wissen, wie man oder was man mit dieser App erschaffen hat? Ich meine, die hat ja auch Dinge wirklich verändert. Also mindestens ja schon mal die Fotografie.
Ja, also der ist sich dessen schon bewusst. Druck scheint es für ihn nicht zu sein, aber er hat erzählt, dass er das schon wahrnimmt. Also dass Leute jetzt immer in Quadraten denken zum Beispiel, wenn es um Fotos geht. Aber dass sie durch die App jetzt auch mehr wertschätzen, was ihm im Alltag so alles begegnet.
One early example is when people started thinking in squares, when we were just square photography, you'd see people shift their way of even looking at the world a little bit. I think the really positive side of it is also seeing how people have, I think, brought a greater aesthetic appreciation to just their daily life. I love when people say, you know, I now notice things out in the world that I think, oh, this is going to be great on Instagram, that maybe they would have just walked by there before, but now they've got this different eye into the world.
Wir haben ja eben auch schon die klassischen Probleme angesprochen, die Facebook, YouTube, Twitter zum Beispiel haben. Warum bleibt Instagram da im Grunde quasi verschont?
Muss man mutmaßen. Also das kann daran liegen, dass es in Instagram ja auch kaum um ernste Themen geht. Instagram ist ein Netzwerk für Fotos und Videos. Das ist oft Unterhaltung, zum Teil eine Scheinwelt. Da bricht dann auch nicht so schnell der Hass los. Und ich habe mit Mike Krieger auch darüber gesprochen. Er hat Instagram zusammen mit Kevin Systrom gegründet. Und er sagt, beide haben auf dieses Thema auch von Anfang an geachtet und da sogar selbst noch Hand angelegt und Kommentare gelöscht.
In the very beginning it was me and Kevin going in, and if we saw a comment that we thought was not, you know, that belonged on Instagram, we would just delete it ourselves, which doesn't really scale to more than a few users.
Also irgendwann war das einfach zu viel, das selbst zu tun. Aber zu Instagram gehört das also auch als Ansatz. Die wollen in Anführungszeichen das nette Netzwerk sein, in dem manche Dinge eben erst gar nicht aufkommen, vor allem Hasskommentare.
Mike Krieger sagt, von Hand kann man all diese Inhalte nicht prüfen, die dort hochgeladen werden. Wie passiert das denn heute?
Da wird Software eingesetzt. Also Mike Krieger ist in seiner Rolle nicht nur Gründer von Instagram, sondern auch dessen Technikchef. Er ist Programmierer. Er hat dafür gesorgt, dass Algorithmen im Einsatz sind, die automatisch solche Kommentare auch erkennen.
For us, we rely a lot on technology to make it so it's something that we can do for, you know, 800 million folks on Instagram every month. So instead of relying just on two co-founders or even just people reporting bad comments, we use machine learning to understand what a comment might be trying to say. And if it fits into a problematic category, we'll hide it from folks.
Das heißt, das ist nicht so, wie wir es von der Instagram-Mutter kennen, von Facebook. Dort heißt es ja offiziell, Inhalte werden von Hand kontrolliert. Bei Instagram scheint, noch bevor manche Kommentare online gehen, ein Algorithmus zu greifen, der das verhindert. Und das ist schon interessant, denn da entscheiden also wirklich Maschinen über die Inhalte.
Aber wie zuverlässig kann das sein, also Inhalte von Algorithmen sortieren zu lassen und dann im Zweifelsfall sogar auch löschen zu lassen?
Ja, Mike Krieger sagt wörtlich, das funktioniert für uns sehr gut, aber er nennt halt auch keine Zahlen, zum Beispiel Fehlerquoten. Technisch läuft das so, dass die Maschinen von Menschen trainiert werden, hat er gerade erzählt. Also die nehmen sich einen Datensatz von, sagen wir mal, tausenden Kommentaren und da gehen Menschen dann durch und sagen den Maschinen pro Kommentar, das war jetzt ein Hasskommentar, das war kein Hasskommentar. Und es werden laut Instagram auch regelmäßig Stichproben gezogen, um mal zu schauen, ob der Algorithmus gut arbeitet oder man ihn noch weiter trainieren muss. Offen gestanden, ich bin da kritisch. Also Sprache hat so viel mit Kontext zu tun, ist so komplex. Und künstliche Intelligenz, wenn man sich genauer damit beschäftigt, ist noch immer so unterkomplex. Ich würde eigentlich gerne wissen, was das alles ist, was da auch mal rausfliegt, aber eigentlich nicht sollte. Aber es führt laut Mike Krieger am Ende eben dazu, dass dort ein bisschen heile Welt ist.
But I think it's very much about what you see is how you behave. So when you join and you say, wow, people are being supportive and the comments are actually good. And I hear that from people like, how Instagram is actually a place where I read the comments and they're positive. So it's all about for us like creating that tone when people come in. And if you set that tone early, I think people behave a certain way down the line as well.
Hast du mit Mike Krieger auch über das Mediengeschäft sprechen können, über das Verhältnis zu Facebook auch?
Habe ich. Also wobei die Frage ist, ob da am Ende so viel rauskommen konnte. Der Konzern hat da ja seine üblichen Sprachregelungen, allem voran diese, wir sind kein Medium, wir sind eine Plattform, wir machen das Storytelling nur möglich. Spannend war der Ausblick, den er gegeben hat. Also ich habe mit Mike Krieger eine ganze Weile auch über Story-Formate gesprochen, also das, womit Facebook, Instagram, WhatsApp zurzeit Snapchat totkopieren. Das wollte er so nicht gelten lassen, aber im Grunde passiert das ja, diese kurzen Videos und Fotos also, die man hintereinander hochladen kann und die dann 24 Stunden online bleiben und dann wieder verschwinden. Mike Krieger sagt, er hält das einfach für eine zukunftsfähige Erzählform, also ein modernes, neues Format, das einfach interessant ist. Und wie er das erzählt hat, das klingt danach, als wäre da noch Musik drin. Also der normale Newsfeed, auch in Instagram, wird ja langsamer. Facebook experimentiert auch mit seinem Newsfeed herum, weil Privatnutzer da immer weniger Inhalte teilen. Und tatsächlich ist es ja so, dass diese Story-Funktion gerade bei Instagram explodiert. Und zwar so sehr, dass einem da als Nutzer auch die Übersicht fehlt. Und das könnte jetzt spannend werden. Da hat sich Mike Krieger nicht direkt zu geäußert. Aber die Frage ist, was macht Instagram jetzt mit diesen Stories? Die müssten eigentlich sortiert werden, besser aufbereitet, viel mehr Raum bekommen. Und vielleicht wird da auch der Newsfeed drunter leiden.
Instagram und die Medien und sein Image als nettes Netzwerk. Dennis Horn hat darüber im Silicon Valley mit Instagram-Gründer Mike Krieger gesprochen. Heute Abend auch noch einmal im Fernsehen ab 22.15 Uhr im Ersten in den Tagesthemen und im Anschluss in der ARD-Mediathek.
Und wenn ihr wissen wollt, wie man lineares Fernsehen einschaltet, das erklären wir euch gleich in 10 Schritten. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das enthüllende Medienmagazin.
Das Enthüllungsbuch über Trump sorgt nicht nur politisch für ein Beben, auch Journalisten wie die der New York Times geraten bestimmt unter Druck. In Deutschland funktioniert diese Form von Journalismus aber nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist unser Thema heute Abend.
Aber erstmal der Reihe nach, mit Twitter ganz digital an die Spitze einer Weltmacht und dann irgendwie ganz analog durch ein Buch ins Wanken gebracht. In dem Enthüllungsbuch Fire and Fury, da spricht Michael Wolff dem US-Präsidenten Donald Trump die Fähigkeit ab, seinen Job auszuüben. Für das Buch, da hat Wolff unzählige kurze Interviews mit Vertrauten und Beratern geführt, um ein Bild zu zeichnen, ja, wie der Alltag hinter den Mauern des Weißen Hauses aussieht. Ja, und nicht wenige Vertraute stufen Trump darin als Trottel oder auch Idiot ein.
Access Journalism heißt diese Form des Journalismus, die in Deutschland ja eher unüblich ist. Vor einiger Zeit, da fiel ja Spiegelredakteur Markus Feldenkirchen mit seiner Wahlkampfreportage über SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf. Aber in anderen Ländern ist daraus eine ganze Gattung, ja, was heißt entstanden, schon längst üblich. Zum Ärger auch zum Teil von normalen Journalisten, die im Alltag unter ganz anderen Bedingungen arbeiten müssen als ihre Kollegen aus dem Access Journalism. Unter Druck stehen jetzt in der Debatte um das Trump-Buch, zum Beispiel aber auch die New York Times, die sich bis heute ja noch nicht mit ihrer Verantwortung an der Wahl Trumps so richtig auseinandergesetzt hat. Über das Beben des Enthüllungsbuches reden wir deswegen jetzt mit Christian Fahrenbach. Der Journalist lebt und arbeitet in New York, arbeitet für die Krautreporter, betreibt die Plattform Signal und Rauschen und ist jetzt live bei Was mit Medien. Hallo nach New York.
Und er hat das Buch vor sich liegen. Ah. Elektronisch aber nur. Hallo.
Das ist gut, dann kann es auch nicht nass werden, wenn es irgendwie in die Wanne fällt. Du hast Fire and Fury gelesen. Wie viel Saft steckt denn in diesem Enthüllungsbuch tatsächlich?
Ja, jede Menge, aber das hat man ja jetzt auch schon in den vorab veröffentlichten Sachen so herausbekommen. Es ist einfach so extrem ungewöhnlich, dass mit jemandem, der jetzt gerade noch im Amt ist oder das auch erst ein Jahr ist, so hart ins Gericht gegangen wird von den Leuten, die ja damit zu tun haben. Also es ist ja nicht so, dass Wolff das selber sich ausgedacht hat, sondern er lässt ja eigentlich nur Menschen wie Steve Bannon oder Katie Walsh sprechen. Das sind so seine beiden wichtigsten Quellen. Walsh war in diesem Amtsübernahmeteam, das quasi den Wechsel von Obama zu Trump gestalten sollte und ist dann nach der Gesundheitsreform, nachdem das schiefgegangen ist, zurückgetreten. Und die beiden werden eigentlich mit richtig saftigen Sachen da drin zitiert. Und es liest sich sehr, sehr gut weg. Es ist einfach eine sehr lange Magazingeschichte.
Was ich nämlich eigentlich gerade so ein bisschen frage, jetzt wird sehr viel debattiert, welche Folgen hat es, das wird es am Ende irgendwas ändern?
Tja, das weiß man ja nicht. Wir können ja nur hoffen, dass es irgendwie sozusagen Teil des perfekten Sturms dann wird, um Trump wieder aus dem Amt hinaus zu bewegen. Was ich halt glaube, ist, dass wir generell in der Diskussion über Trump uns zu sehr auf die Leute konzentrieren, die für ihn gestimmt haben, für ihn sind und die dann irgendwie versucht werden, umgedreht zu werden und von der Wahrheit überzeugt zu werden. Wie können sie nur? Anstatt sich auf die Menschen zu konzentrieren, die zum Beispiel bei der Wahl zu Hause geblieben sind und gedacht haben, ach ja, ich kann da eh nicht so viel verändern und die aber vielleicht einfach den Demokraten gegenüber positiv gestimmt sind. Und solche Menschen können vielleicht schon durch so ein Buch erreicht werden, beziehungsweise noch stärker, stärker wirkt es halt in die Gruppe der Menschen rein, die als Aktivisten gegen Trump fähig sind, weil es einfach jetzt nach einem Jahr auch nochmal wie so eine, ja, also so eine, das ist halt einfach so eine Spritze an Motivation, nochmal zu sehen, wie furchtbar es da zugeht. Und wenn das solche Gruppen anfeuert, dann kann das ja auch eine Auswirkung sein, die jetzt vielleicht nicht direkt mit einer Amtsenthebung oder dem Rücktritt zu tun hat.
Jetzt hast du ja gerade auch beschrieben, dass es doch auch ein Stück weit überraschend an diesem Buch ist, dass eben sozusagen aus dem eigenen Umfeld Trumps nach so kurzer Zeit im Grunde schon so viel Gegenwind, sage ich jetzt mal, und Kritik herauskristallisiert wurde. Glaubst du, dass Michael Wolff tatsächlich eher zufällig darauf gestoßen ist und dann immer weiter gebohrt hat? Oder war das von vornherein Kalkül? Kann man dazu was sagen überhaupt?
Also er selbst ist ja nicht ganz unumstritten, also so der Ruf, der ihm vorauseilt ist, dass er ja so ein bisschen eher so rumhängt und dann nicht so ganz genau alles recherchiert oder mitschreibt und dann über die Gefühle, die er so entwickelt und so steht es auch am Anfang des Buches, da steht auch "This is what I believe to be true", also so, das ist so meine Wahrheit, die ich wahrgenommen habe, und über die Lücken pinselt er dann so grob hinweg. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eben so war, er ist da hingegangen, hat sich gemeldet und dann haben die vergessen, dass er da immer rumsaß. Also er selber sagt das so, es gab einfach keine klaren Strukturen, die erkannt haben, dass es da einen Tratsch Medienpolitik-Journalisten gibt, der da über Monate einfach mit einer Akkreditierung rumsaß, die sehr viel besser war als die reguläre Reporter im Weißen Haus, sondern es war quasi so ein All-Access-Pass. Und ich finde, man sieht an der Tatsache, dass es zwar so eine allgemeine Kritik oder so ein allgemeines Stirnrunzeln gibt, naja, was weiß der schon, aber eben keinen richtigen Widerspruch. Und gerade auch nicht von diesen Leuten, wie ich gesagt habe, so Steve Bannon oder Katie Walsh, die haben ja nichts zurückgenommen. Und das ist ja, finde ich, jetzt nach einer Woche ein ganz klares Zeichen dafür, dass es, sagen wir mal, zumindest von diesen Quellen gewollt war, dass das so erscheint.
Das finde ich auch ganz interessant. Du hast ja gerade schon zum Zugang zum Weißen Haus das ein bisschen bezeichnet. Und so heißt ja eigentlich auch diese Gattung, der Access Journalism. Das kennen wir in Deutschland gar nicht so sehr. Aber dass in anderen Ländern es einen großen Markt für Enthüllungsbücher gibt, die dann über aktuelle agierende Personen aus der Wirtschaft, aus der Politik berichten, die dann für kurze Zeit richtig durch die Decke gehen und dann aber auch genauso schnell wieder verschwinden können. Wie funktioniert das genau? Was steckt dahinter?
Also ich glaube jetzt hier in diesem Fall ist es natürlich ganz speziell, dass es diese Sehnsucht gibt nach eben immer neuer Munition gegen Trump auch und dass es jetzt natürlich das erste Mal war, dass es so ein großes Buch gibt, was diese Amtszeit zusammenfasst. Es gab so ein bisschen was über die Kampagne bisher, aber noch nicht über die Amtszeit selbst. Und dass dadurch, dass es natürlich so saftig war oder saftig ist, wie wir jetzt besprochen haben, dass es deshalb eben diese große Sehnsucht danach gab. Es steht jetzt, am 5. ist es erschienen, am 8. kam die Meldung, dass 1 Million Bücher, entweder elektronisch oder eben physisch, es ist ja fast überall ausverkauft, verkauft worden sind oder vorgemerkt sind. Also das ist einfach riesig. Es ist jetzt in dem Fall natürlich auch in eine sehr nachrichtenarme Zeit reingestolpert. Also die Enthüllungen gab es dann so um den Jahreswechsel herum. Das heißt, Trump selber hat da auch nicht so die Schlagzeilen beherrscht. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass es einfach immer Bücher sind, die eben, wie es im Namen steckt, Access, einfach einen Zugang haben, den man sonst nicht so kennt. Und das geht ja zurück bis, wenn wir überlegen, Bob Woodward und All the President's Men über Watergate. Bei den Obamas gab es Game Change von zwei so Wirtschaftsjournalisten, John Heilman und Mark Halperin. Und dann zum Beispiel, die Journalisten fahren ja oft auch jahrelang während des Wahlkampfes, das zieht sich ja 2 Jahre hin, mit den Leuten mit. Also zum Beispiel gibt es von Katie Turr von NBC ein Buch, was auch ein bisschen handfester oder souveräner ist, sage ich mal, als jetzt das von Michael Wolff, das heißt Unbelievable. Und das hat ganz komische Blüten. Ich habe gelesen, es ist im Fall von Barack Obama ist ein Buch angekündigt von einer Frau namens Lara Dowling, die man vielleicht jetzt noch nicht gehört hat, denn sie war die Cheffloristin unter Barack Obama und sie wird ein Buch rausbringen über die schönsten Blumenarrangements, die sie während ihrer Zeit im Weißen Haus zusammengesteckt hat.
Okay, ja. Also ein Blumenbuch vermisse ich in Deutschland nicht, aber so Enthüllungsbücher dann am Ende schon. Mal jetzt von dem Feldenkirchen-Artikel über Schulz abgesehen, es ist ja sehr unüblich bei uns. Warum ist es so? Sind die Deutschen zu brav?
vielleicht zu brav, vielleicht sind die Politiker auch vorsichtiger oder vielleicht, also dann, ja, da ist jetzt problematisch, sich da so ein bisschen rauszuwagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass vielleicht der Bedarf an diesem Tratsch und an dieser 24-Stunden-Dauermaschinerie nicht ganz so groß ist. Und vielleicht auch liegt es auch daran, dass wir einfach noch ein anderes Bild eben von unseren Politikern haben. Ich meine, bei uns, so wie du sagst, es ist ja so, in der Regel gibt es dann mal nach so einer Kanzlerschaft ein halbes Jahr später so einen 1000-Seiten-Schinken, der dann auch relativ schnell so in den Reduziert-Spalten irgendwie so ein bisschen auftaucht. Also meine Vermutung wäre tatsächlich, dass wir nicht so ein Bedürfnis daran haben, dass Politik so schillernd ist. Aber das ist natürlich ungestützt, wissenschaftlich.
Dann lass uns nochmal zurückschauen auf das Buch Fire and Fury. Wie nehmen denn andere US-Journalisten das Buch wahr? Was beobachtest du da?
Also es gibt so zwei Gruppen. Es ist tatsächlich eben so, ihr habt es ja angedeutet, dass diese Gruppe so auch rund um die New York Times und diese Gruppe der Journalisten, die täglich im Weißen Haus zu tun haben, die haben sich sehr kritisch geäußert und die waren eigentlich Teil dieses Lagers. So, naja, das ist auch so ein bisschen so ein Schmierlappen irgendwie und man weiß nicht so recht, was da alles drinsteckt. Und es gibt halt auch viele kleinere Fehler, die man schnell hätte ausbügeln können, wenn das Buch etwas mehr Zeit gehabt hätte und ein bisschen besseres Fact-Checking gehabt hätte. Also da stimmen dann Prozentzahlen nicht oder irgendwelche Positionen von Menschen sind nicht richtig wiedergegeben. Und diese Gruppe geht kritisch damit ins Gericht, was ja auch damit zu tun haben kann, dass das eine Gruppe an Menschen ist, die es sich nicht leisten kann, mit der Trump-Regierung es sich zu verscherzen. Und Michael Wolff, das fällt auf jeden Fall auf, wenn man es liest, der macht halt keine Gefangenen. Es ist halt, dieses Buch steht jetzt so da und es ist so geschrieben, dass zur Not sich halt keiner von denen, die da drin erwähnt werden, sich jemals bei ihm mehr meldet. Und das, finde ich, merkt man dem Buch an. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben Teil der Kritik von außen ist. Aber abgesehen davon hat es, glaube ich, wirklich jeder gelesen. Es ist die letzte Woche, ist es hier so gewesen, zumindest auch in meiner Medienblase, aber auch so in den, so unter meinen politikinteressierten Freunden. Ich musste nur sagen, das Buch. Und alle wissen, was gemeint ist. Es ist faszinierend.
Das ist auch schon so ein bisschen lustig, ne? Durch Twitter an die Macht gekommen und ein Buch rüttelt das Ganze jetzt durch. Das ist ja auch irgendwie so ein kleiner Gag in der Mediengeschichte. Aber lass uns auch nochmal über die New York Times reden. Denn ja, die steht ja auch ein bisschen in der Debatte, vielleicht auch ein bisschen, was die eigene Rolle angeht. Es gibt ja auch mal ein bisschen Kritik zum Beispiel, dass sie zuletzt mit dem Trump-Interview zu freundlich gewesen ist. Was passiert da gerade bei der New York Times?
Ja, also das sind so, ich würde mal sagen, das sind so ein paar Diskussionen, die so ein bisschen so unter dem Radar schwirren hier und eben auch natürlich so ein bisschen nachvollziehbar sind über das, was auf Twitter gesagt wird. Es ist eben tatsächlich so, dass die Times wenig eingeräumt hat, was ihre Rolle eben bei der Wahl von Donald Trump angeht, eben besonders diese Entscheidung, dass es ja 10 Tage ungefähr vor der Wahl nochmal so war, dass das FBI über die E-Mails von Hillary ermittelt hat, die aber in einem anderen Verfahren am Rande nur aufgetaucht sind, aber eben die New York Times sich entschlossen hat, das zu einer Titelseitengeschichte zu machen, wo bis heute eigentlich Teile des Demokraten-Camps oder des Clinton-Camps sagen, Mensch, das wäre eigentlich eher was so für Seite 15 gewesen. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die im Rahmen dieser sehr, sehr engen Wahl durchaus auch was entscheiden hat können. Könnte man vermuten, kann man ja auch nicht so genau nachweisen. Und dann dieses Interview, von dem du sprachst, das hatte ja so ein bisschen einen Hintergrund, dass der Journalist auf Einladung eines anderen Journalisten bei Trump im Resort rumsaß, im Mar-a-Lago, und dann plötzlich Trump gesagt hat, hier komm, setz dich doch mal hin, halbe Stunde. Und der Michael Schmidt, also der Autor dieses Interviews, dann einfach eine halbe Stunde das Band hat mitlaufen lassen dürfen. Aber, und er wurde dann dafür kritisiert, zunächst, dass er eben zu weich mit Trump geredet hat und ihn zu sehr mit seinen Lügen hat durchgehen lassen. Aber da muss man natürlich sagen, dass das so ganz ad hoc auch extrem schwierig ist. Aber unterm Strich kann man da auch weiter der Times den Vorwurf machen, dass sie dann bei der Veröffentlichung des Interviews nicht noch einen Faktenkasten daneben gestellt haben oder sozusagen so eine annotierte Version des Interviews. Und es ist zumindest dann so fragwürdig und vielleicht in Richtung Deutschland ganz interessant, dass man ja in Deutschland immer die Times als so das über die Wahrnehmung und die Überzeitung, aber in vielen Themen oft auch so ist, dass zum Beispiel die Washington Post einen etwas ausgeruhteren und einen etwas souveräneren Ansatz fährt.
Wie sozusagen mit Blick auf diese Kritik positioniert sich denn eigentlich die New York Times selbst? Äußern die sich überhaupt in irgendeiner Form dazu?
Also einzelne Journalisten schon, zum Beispiel eben Maggie Haberman, die ja sehr, sehr berühmt geworden ist dadurch, dass sie eine der Journalistinnen ist, die schon seit Jahren Trump verfolgt und früher bei einer anderen New Yorker Zeitung war, die tatsächlich auch auf Twitter sehr aggressiv oder sagen wir zumindest offensiv dann immer verteidigt, was die Zeitung sich entschieden hat. Es gab mal auch sowas wie sozusagen einen Leseranwalt. Diese Position ist aber meines Wissens nach inzwischen abgeschafft worden. Also das war dann so eine wöchentliche Kolumne, die so darüber nachgedacht hat, wie berichten wir jetzt hier eigentlich? Und das ist so ein bisschen zurückgedreht worden. Also so, es ist natürlich insgesamt immer noch nicht furchtbar und es ist eine Zeitung, die mit ganz, ganz vielen Enthüllungen auch jetzt endlich dazu beiträgt, dass Trump verantwortlich gehalten wird. Aber es war eben ein Mini-Baustein gerade vor der Wahl, die Trump ins Amt verholfen hat, genauso wie die vielen Fernsehsender, die ihm über Monate hinweg Sendezeit eingeräumt haben und seine Reden übertragen haben.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, im letzten Mai ist The Public Editor bei der New York Times diese Funktion eingestellt worden. Was ich aber dann noch ganz, um hier mal so ein Live-Fact-Checking zu machen, was ich aber noch ganz interessant finde, auch wo du sagtest, dass du den Eindruck hast, dass bei der Washington Post ein bisschen ausgeruhter über Trump berichtet wird. Die New York Times ist ja auch auf einmal durch ihre Berichterstattung in so eine gewisse Rolle gedrängt worden, weil sie ja auch dadurch richtig Verkaufserfolge durch ihre Positionierung gegen Trump dann auch auf einmal vorweisen konnte. Und das ist ja auch dann eine Gefahr, dass man da nicht in irgendeine Ecke gedrängt wird, journalistisch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, diese Verkaufserfolge, das sehen wir ja so quer durch die Bank auch. Also selbst hin bis zu so Sachen, Titeln, die eigentlich eher so ein bisschen Special Interest waren früher, wie Mother Jones oder sowas, dass die extrem von Trump profitieren. Das ist ja inzwischen auch seine Argumentation, eben zu sagen, naja, ich wette eigentlich, dass die Medien dann in 2 Jahren ganz nett zu mir sind, denn dann werden sie erkennen, dass sie gar kein Geschäftsmodell haben, wenn ich nicht mehr im Amt bin. Und deshalb werden die Medien schon irgendwann drauf kommen, dass ich total super bin. Aber klar, das hat natürlich mit einer gewissen, also es kommt natürlich mit einer gewissen Verpflichtung und dann vielleicht auch mit gewissen Abhängigkeiten, aber es ist so eben unterm Strich, dass die Verkaufszahlen und die Umsätze stark nach oben gegangen sind. Man muss manchmal ein bisschen unterscheiden, dass zum Beispiel auch da wieder die Times sehr offensiv Abonnentenzahlen kommuniziert, wo ja auch dann die Online-Abonnenten mit drinstecken, die oft schon anfangen bei so 99 Cent im Monat oder sowas. Und es wird etwas weniger der Umsatz kommuniziert, aber unterm Strich ist es eben auf jeden Fall so, dass es auch für den seriösen Journalismus auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung war. Trump-Bump, sagt man.
Letzte Frage noch, weil einige, weiß ich, dass sie so überlegen, ja, soll ich jetzt das Buch lesen, ist das so schwierig, ist das, kann man das so weglesen, wie würdest du es noch ganz kurz erklären, wenn man noch ein bisschen zweifelt, ob es sich lohnt, das Trump-Buch zu lesen?
Also, wenn man Lust drauf hat, das erste Jahr zusammengefasst zu bekommen und wenn man Lust drauf hat und sich schon immer gefragt hat, so, was machen die jetzt eigentlich gerade, zum Beispiel, wenn man am Wahlabend selber wach war und dann sich überlegt, wie ging das da jetzt eigentlich zu, dann ist das so ein bisschen so ein Blick durchs Schlüsselloch und ich finde, es ist nicht schwierig, es liest sich wirklich gut weg, also es ist kein Politikwissenschafts-Pro-Seminar oder sowas, da braucht man keine Angst haben und aber es ist natürlich am Ende so ein bisschen so Edelgossip, einfach.
Sagt Christian Fahrenbach. Er twittert unter C. Fahrenbach. Schaut vorbei, folgt ihm. Gehört haben wir ihn jetzt hier in eine Stunde was mit Medien. Grüße nach New York.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Herr Pähler.
Ja.
Bist du bereit?
Aber wofür denn?
Was mit Köpfen. Das Medienquiz.
Was mir aufgefallen ist, das ist ja eigentlich die erste echte Arbeitswoche, diese KW. Welche KW ist? Ich kenne KW.
Zwei.
Du bist so.
Am Anfang des Jahres ist das noch relativ einfach.
Ach.
Ich glaube, man sagt, es ist die erste richtige Arbeitswoche in diesem Jahr. Und dann. Obwohl, ja, okay.
Ich hatte gedacht, es ist die dritte, weil man ja 2 Wochen frei hatte, das macht ja alles keinen Sinn. Egal, jedenfalls, es gab super viele Personalien, es gab Nominierte für den Deutschen Fernsehpreis und so viele spannende Sachen und ich bin gespannt, was wir jetzt hier in den Köpfen wieder entdecken werden.
Ja.
Magst du die erste Frage stellen?
Ja, dafür muss ich aber eine spezielle Stelle raussuchen, warte mal ganz kurz und zwar...
Hast du ein Thema für deine Fragen heute?
Es sind auch im weitesten Sinne sind es alles Personalien.
Gut. Ja? Ich freue mich.
Ich fange mit einer Frage an, die mich sehr gefreut hat, weil ich ihn sehr mag.
Kurt Krömer.
Ja.
kommt.
Das ist ja schrecklich.
Kurt Krömer, also kriegt einen Podcast.
Ja, ganz genau.
Bei Radio 1 freitags, jetzt für 12 Wochen, gibt's das ganze Ding. Kurz im Radio morgens und dann eine Stunde als Podcast. Ich hab heute einen Trailer gehört.
Ja, und gut.
Und der Trailer war sehr, sehr lustig.
Ah.
Das war richtig gut. Ja.
Da freue ich mich.
Ja.
Ja.
So, meine erste Frage an dich ist, wir haben ja gerade schon von den Krautreportern und Christian Fahrenbach gehört. Die Krautreporter haben eine neue Chefredaktion. Zwei neue Leute sind jetzt in der Chefredaktion der Krautreporter tätig. Und ich möchte von dir einen der beiden Namen jetzt hören oder den alten Chefredakteursnamen erfahren.
Ach, ich kann doch mir so schlecht Namen merken von digitalen.
Das bietet sich an in dieser Kategorie Köpfe.
Ja,
magst du doch ins Mikrofon sprechen, Herr Peller, das will ich hören.
Ich wollte mich ein bisschen abwenden, damit das nicht so deutlich wird,
ja, dass ich schon
keine Ahnung habe. Und ich hatte überlegt, ob ich heimlich googeln könnte. Aber es klappt nicht, ne?
Nee.
Sebastian Esser ist nicht mehr, ne?
Er ist Herausgeber.
Ach, er ist Herausgeber. Gilt das nicht auch? Dann weiß ich. Nee, Herausgeber ist definitiv was anderes. Ich weiß es nicht.
Also, der Gründungschefredakteur ist Alexander von Streit. Der ist jetzt auch Herausgeber geworden. Und Theresa Bäuerlein und Rico Grimm, das sind die neuen Chefredakteure von Krautreporter. Und kleiner Funfact, vielleicht gibt es da noch einen Bonuspunkt. Von wem ist Theresa Bäuerlein die Schwester? Der Name der Publikation fiel heute schon. Ich helfe dir jetzt gerade sehr.
Die fiel heute schon?
Ja.
Ist das ein Mann oder eine Frau, von dem wir reden?
Ich rufe gerade mal eben meine Nachrichten an, dass sie später kommen sollen.
Ich weiß es nicht.
Theresa Bäuerlein ist die Schwester von einer anderen Frau Bäuerlein, die Chefredakteurin von Mother Jones ist und vor ein paar Wochen bei uns im Interview war, Herr Pähler. Aber schön, dass du so aufmerksam zuhörst.
Ach, Namen sind Schall und Rauch.
Ja.
Sag mir doch mal, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen gewundert, aber ich lese dir mal ein Zitat vor eines Kopfes, den ich jetzt suche. Und du sollst mir sagen, wer diesen Satz gesagt hat und was vielleicht dahinter steckt. Zitat. Habe ich nicht stets den Springer Verlag als die Druckwerkstatt des Teufels
verdammt? Silke Burmester. Silke Burmester ist nämlich, ist Chefredakteurin auch geworden in dieser Woche von einer Zeitschrift, die bei Springer erscheint. Ja. Da hat sie einen sehr amüsanten Beitrag auf ihrer Homepage geschrieben, warum sie jetzt zu Springer gegangen ist.
Genau. Die Dame heißt es, glaube ich. Oder nur Dame.
Ja.
Ich möchte gerne mal was über Frauenmedien machen. Haben wir das schon mal gemacht? Ist auch egal.
Wir haben auf jeden Fall, liebe Silke Burmester, ich weiß, dass du uns immer hörst, Tag ein, Tag aus.
Vor allen Dingen Tag aus.
Magst du vorbeikommen? Wir freuen uns sehr. Liebe Grüße, dein Daniel und Herr Pähler.
So, genau. Sag du mich bitte.
Meine nächste Frage an dich ist folgendes. Und zwar sind ja auch heute die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis rausgekommen. Ich möchte gerne von dir erfahren, in der Kategorie Beste Moderation, Einzelleistung, Information. Nenne mir bitte
eine Nominierte?
Eine Frau oder ein Mann, der nominiert ist und die Begründung.
Also ich sage vorab, ich weiß es nicht. Ich rate Dunja Hayali für ihr sozusagen sehr einfühlsamen und gleichzeitig sehr investigative Art sozusagen der Gesprächsführung in ihrer Sommersendung, die den gleichen Namen trug, Dunja Hayali.
Richtig, Herr Pähler.
Ja?
Ich bin beeindruckt. Du solltest Jurymitglied dort werden.
Genau.
Finde ich toll. Mitnominierte sind Karin Mioska für ihre Interviews in den Tagesthemen, Mariette Slomka für ihre Interviews im Heute-Journal und kein Mann.
So. Okay, das ist ja, das war ja eine Finte dann.
Ja.
Das macht ja aber nichts. Ihr habt ja auch eine Frau genannt. Ich möchte noch von dir wissen, ein Jahr ungefähr war beim Freitag, als Herausgeber. Weißt du, von wem ich rede? Ist es aber noch nicht die Frage.
Ja, nein, weiß ich nicht.
Von Jürgen Todenhöfer.
Ja.
Ist ja vor einem Jahr etwas umstritten zum Freitag gegangen, weil er ja eigentlich als CDU-Mitglied nicht unbedingt aus der politischen Richtung kommt, die man der Freitag zuordnen würde. Ich möchte aber gerne von dir wissen, Jürgen Todenhöfer, der ja auch schon eine bisschen längere Karriere sowohl im politischen, aber auch in den Medien sozusagen hinter sich gebracht hat. In welchem großen Verlagshaus war er Vorstandsmitglied?
Funke.
Nein, falsch. Er war bei Burda.
Bei Burda.
Tatsächlich.
Das ist schön.
Ja, dann habe ich noch eine Frage von dir.
Ja, ich habe noch eine Frage von dir. Und zwar gibt es
nicht von mir
eine Serie.
Serien bin ich ja schlecht, ne?
Ja, das ist eine deutsche Serie, die im letzten Jahr in Deutschland an den Start gegangen ist und viele gelobt haben, deutsche Produktion. Da gibt es jetzt keine Überraschung. Ja. Nämlich noch im Januar soll die bei Netflix laufen.
Ja, Babylon Berlin. War das schon die Antwort?
Ja.
Ah, fantastisch. Da habe ich einen Punkt bekommen.
Ja.
Habe ich zwei Punkte immer gemacht?
Es steht 2-2.
Krass. Dafür, dass ich nichts weiß, ganz gut, oder?
Ja, finde ich.
Für KW2 ganz gut.
Respekt-Tabelle.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das trendige Medienmagazin läuft hier.
Und passend dazu hat das Reuters Institute gerade den Digital News Report 2018 rausgebracht. Darin die wichtigsten Trends und Zukunftsprojektionen für Journalismus, für Medien und Technologie. Und das ist, kann man glaube ich sagen, ziemlich dicker Schinken. Und wir können jetzt auch auflösen, warum du das Trump-Buch noch nicht gelesen hast, weil du musstest erst dieses Buch lesen oder diesen Report. Und du hast aber mal das Wichtigste für uns rausgefiltert. Und wenn du jetzt morgen früh deinen Chef triffst und der sagt dir, du hast 5 Minuten da, sag kurz, was ist wichtig, was muss ich als Zusammenfassung wissen aus diesem Report?
Also wenn so solche Medienchefs immer sagen, du hast 5 Minuten, weiß man, dass man nur zwei Minuten hat. Also da würde ich das so zusammenfassen. Erstmal fast das Reporting, da wurden ja unzählige Gespräche und Umfragen für geführt mit Medienschaffenden in vielen Ländern. Und der wichtigste Punkt, der dort genannt wird, ist, für Technologiekonzerne wird dieses Jahr ein kritisches Jahr. Die müssen sich nämlich mit mehr Kritik an ihrem Einfluss auf die Gesellschaft gefallen lassen und auseinandersetzen. Und dabei muss man sagen, nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch den Einfluss auf den Journalismus. Die Plattformen werden aber auch immer misstrauischer, was den Reputationsanschaden geht, der auch mit Nachrichten, die sie verbreiten, verbunden ist. Und auf der anderen Seite versuchen Medien, ihre Abhängigkeit von Plattformen zu reduzieren. Das finde ich ganz interessant. Also man entfremdet sich gegenseitig so ein bisschen. Mhm. 2018 gibt es wohl laut des Reports erneuten Fokus auf Daten. Das heißt, die Fähigkeiten, Daten zu sammeln, zu verarbeiten und zu benutzen, ist für Redaktion das A und O. Medienunternehmen versuchen jetzt auch so aus der anonymen Nutzermasse konkrete Beziehungen zu den Nutzern aufzubauen. Also das Ziel sind loyale Beziehungen und die Vorstufe für ein Zeitalter von personalisierbaren Diensten.
Okay, das waren sogar weniger als 2 Minuten. Lass uns doch noch mal ein bisschen, wir haben also noch Zeit, mal drauf gucken. Jetzt gab es ja für den Report auch eine Umfrage unter fast 200 führenden Redakteuren, Strategen und Chefs, also quasi Medienmachern. Was sind da denn so die Ergebnisse?
Also das vertieft so ein bisschen das, was wir gerade schon gehört haben. 44% machen sich mehr Sorgen über die Macht und den Einfluss von Plattformen als noch vor einem Jahr. 7% machen sich nur weniger Sorgen. Und interessant, Medien haben gegenüber Facebook und Snapchat eher negative Gedanken. Und gegenüber Google und Twitter sind die Gedanken eher positiv. Medien gestehen sich aber auch ein, selber für die eigenen Probleme verantwortlich zu sein. Das ist die größte Hürde für Erfolg. Das sind demnach nicht die Plattformen, sondern so interne Faktoren. Das nennen zumindest 36%. Und dazu gehören dann so der interne Widerstand vor Wandel oder die Unfähigkeit, auch Innovation umzusetzen. Und noch ein Punkt ist, wenn wir nochmal gucken, auch fast die Hälfte der Publisher sieht in Abos eine sehr wichtige Quelle für digitale Einnahmen im Jahr 2018. Also das wird am meisten genannt, 44% haben das gesagt. Das ist mehr als bei Native Advertising, also so Branded Content, 39% sagen das. Und ganz abgeschlagen auf diesem Treppchen ist die gute alte Display-Werbung, das sagen nur noch 38%, das finde ich bemerkenswert, dass das richtig nach hinten rutscht. Und auch noch was, ein weiterer Punkt ist, 2018 gibt es weiter mehr Audio.
Schön.
58% der Medien wollen sich auf Podcasts konzentrieren, also noch mehr Konkurrenz für uns. Der gleiche Anteil, quatschen wir an die Wand, der gleiche Anteil konzentriert sich auch auf Inhalte für stimmgesteuerte Lautsprecher, also auch fast 60% wollen dafür Inhalte entwickeln. Was ich auch interessant fand, eigentlich, dass die Zahl hier noch größer ist, 72% planen aktiv, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen, damit zu experimentieren, um einmal bessere Inhalteempfehlungen für ihre Nutzer möglich zu machen, aber auch um effizienter zu produzieren. Dann nehme ich mal das Stichwort Roboterjournalismus.
Ich hätte auch gerne einen Robotermoderator, der für mich hier hingeht, aber lass uns nochmal darüber sprechen.
Es glauben mir einige, dass es dich gar nicht gibt, weil du mal nirgendwo mal auftauchst.
Das ist wohl so. Ich könnte auch ein Roboter sein. Das wird sich wahrscheinlich niemals wirklich klären.
Ich weiß es auch nicht so wirklich.
Aber bevor mir gleich der Saft ausgeht, eins noch. Konkrete Vorhersagen für 2018, gab es die auch und wenn ja, welche?
Also da hätten wir zum Beispiel die Vorhersage, dass es in vielen Ländern eine stärkere Auseinandersetzung mit Falschinformationen gibt. Ebenso auch dann die Rolle der Plattform. Aber in den meisten Ländern wird es konkrete Änderungen oder Dinge werden nicht in den Angriff genommen. Höchstens, wenn es um die Änderung von Regeln für Wahlwerbung gibt. Facebook oder Google wird regelmäßig Zensur vorgeworfen, da sie immer öfter Inhalte entfernen, da sie Angst vor hohen Strafen haben, wenn diese in den jeweiligen Ländern online bleiben. Da wird dann auch in Deutschland hier gerne mal das NetzDG genannt.
Wenn bei Herrn Maas die Kasse klingelt sozusagen.
Richtig. Initiativen, die sich rund ums Faktenprüfen oder um mehr Transparenz oder Medienkompetenz damit beschäftigen, die werden in diesem Jahr scheitern im Kampf gegen Falschinformationen und gegen mehr Vertrauen im Journalismus. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Die sind ja in den letzten Monaten mit großen Tamtam gescheitert. Eine weitere Vorhersage ist, Publisher zwingen ihre Nutzer, sich für ihre Webseiten und Apps zu registrieren. Das heißt, weil sie ja ins Thema Daten investieren, wollen sie dann auch das so einführen, dass man die News-Seiten immer weniger anonym benutzen kann. Und bei traditionellen Medien werden die Gräben größer. Das heißt, zwischen großen Marken, die mit dem Digitalwandel gut zurechtkommen und dem Rest, der um das Überleben kämpft. Das fand ich auch noch ganz, ganz interessant. Auch das Thema Video wird nochmal einen großen Wandel verabschieden, weil dort haben ja sich sehr viele Medienhäuser drauf konzentriert und da stellen sie fest, dass sie da gar nicht so gut verdienen und deswegen ihre ganzen Konzeptionen nochmal auf dem Stand stellen. Naja, soweit mal ein kleiner Einblick. Viel mehr Zeit haben wir jetzt eigentlich gar nicht.
Schade, ich könnte ewig dir zuhören. Aber so ist es leider.
Du kannst gerne nächste Woche wieder zuhören. Vielleicht höre ich auch dir zu, wenn du ein schönes Thema mitbringst. Auf jeden Fall werden wir dann die Medienwoche wieder für euch begleiten. Denn in der kommenden Woche, am Donnerstag 20 Uhr, gibt es eine neue Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.